Vater, ich danke dir für diesen Tag heute. Ich danke dir, dass du uns zu uns reden möchtest. Mach uns ganz frisch jetzt, online, in jeder Location, auch hier, dass wir deine Stimme verstehen, dass du uns Antworten gibst in diesem Nebel der heutigen Zeit und der Verwirrung. In Jesu Namen. Amen. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, schön, dass du online dabei bist. Herzlich willkommen in unserer Location, Freising, Augsburg, Passau, Starnberg, unsere Micro-Churches. Wir hätten eigentlich heute eine andere Serie gestartet, wir haben uns dagegen entschieden aufgrund der aktuellen Situation. Über 200 Fragen haben uns auf Instagram von euch erreicht und die werde ich alle heute beantworten. Nein. Wir haben eine ganze Serie draus und die Serie hat das Potenzial, deine Perspektive komplett zu revolutionieren auf den Nahostkonflikt und das, was Gott gerade tut. Deswegen schnall dich an. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Heiligen Geist oder lesen Sie die Bibel, da wird es heute drum gehen. Wir haben nämlich ein Zitat dabei und das ist die Grundlage für diese Serie. Und zwar ist es von einem Ex-Bundespräsidenten, Johannes Rau. Der hat gesagt, man muss die Bibel und die Zeitung lesen. Jetzt könnte ich schon aufhören zu predigen. Also die Zeitung kennen wir, das ist, vielleicht liest du nicht so Zeitung, ja, vielleicht liest du eher Medialzeitung, also eher vielleicht so hier, ja, schaust die Videos an, vielleicht ist auch der YouTube deine Zeitung oder Internetseiten. Also er sagt, man muss die Bibel und die Zeitung lesen und ich habe gesagt, ich könnte wieder aufhören, kleine provokante Frage, antworte nicht laut. Wie viel letzte Woche hast du hier drin gelesen, wie viel hast du Medien angeguckt? Ist es 50-50? Ist es ein Und oder ist es, ich schaue eigentlich nur Medien an? Okay, also wir schauen heute an, wie geht das überhaupt? Wie kann ich denn mit der Bibel Zeitung lesen? Weil er sagt dann, man muss die Bibel lesen, damit man die Zeitung versteht. Die Zeitung verwirrt einen, gell? Stimmt, oder? Bist du auch manchmal verwirrt? Ich bin definitiv manchmal verwirrt, erst recht, wenn ich über den Nahostkonflikt mediale Sachen mir angucke. Wenn man sie nicht liest auf der Basis dessen, was die Bibel an Menschenbild und an Zukunftsperspektive hat, wenn man das aus dem Blick verliert, dann wird man, wie der Apostel Paulus sagt, hin und her getrieben vom Winde der Meinungen. Das wollen wir natürlich verhindern. Wir wollen heute nicht den Winden der Meinung machen, nicht in Mindset-Schubladen landen, die Gesellschaft dir schon vorgeschlagen hast. Du musst jetzt gerade eine Fahne wählen, entweder die israelische oder die palästinensische und dann einfach Augen zu und durch. Also die Bibel lädt dich nicht ein zu Mindset-Schubladen, sie lädt dich dazu ein, die Frage zu stellen, wenn du Gott kennst, was denkt eigentlich dein Vater im Himmel? Was fühlt er? Wie sieht der denn die Sachen? Und das ist ein ganz großes Abenteuer. Und du wirst merken, vieles davon findest du erstmal in den Medien nicht. Deswegen wir Zeitung lesen und die Bibel lesen und die ganze Perspektive die nächsten 4 Wochen anschauen. Deswegen, wir haben viele Fragen von euch bekommen, die wir auch uns anschauen werden. Die erste Frage war, wie kann man mit der Hamas umgehen? Was ist die aus biblischer Sicht die Hamas? Wir werden nächste Woche uns anschauen. Die Bibel sagt sehr viel über die Hamas. Du wirst überrascht sein, wie viel sie sagt. Sie sagt auch für Angst vor Terror, was du damit umgehen kannst und Angst vor der Verfolgung. Wird nächste Woche das Thema sein. Wie kann ich mich in den Islam umgeben? Habt ihr gefragt. Nächste Woche ganz wichtiges Thema. Gerade wenn vor kurzem eine deutsche Geisel Israel geköpft wurde und man diese Schreckensnachrichten sieht. Wie kann ich berechtigte Israel-Kritik und Antisemitismus auseinanderhalten? Wie geht das? Also, darf ich gar nichts kritisieren? Muss ich alles kritisieren? Wann ist Antisemitismus? Eine große Verwirrung in unserem Land, muss ich dir sagen. Man sieht Demos mit Israel-Flaggen oder mit Palästinenser-Flaggen. Ich habe selten eine mit beiden gesehen. Du? Nee, habe ich nicht gesehen. Erinnert mich sehr an Corona. Es gab die Corona-Befürworter und die Gegner und die waren meistens nicht auf der gleichen Demo. Also wir sind als Menschen da sehr gut drin. Ne? So Schublade auf, Welt rein. Und dann draufhauen. Und wir Christen sind oft nicht besser. Warum? Wir haben vergessen, die Bibel zu lesen. Vielleicht. Dann, was ist der Grund? Da gibt es eigentlich eine richtige und falsche Seite, hat jemand gefragt. Gibt es das? Biblisch gesehen? In Zeiten, wo in Russland ein Flugzeug aus Israel landet und ein Mob versucht, die Juden zu töten, wo in Amerika Studenten sich verschanzen und das Land China auf der eigenen chinesischen Suchmaschine, die haben ja nicht Google, hast du vielleicht mitbekommen, haben sie entschieden, auf allen Landkarten das Land Israel wegzuretuschieren. Es gibt nicht mehr, in chinesischen Suchmaschinen findest du Israel nicht mehr und ist einfach nicht mehr da. Wie kann ich damit umgehen? Warum werden Juden durch alle Jahrtausende hinweg durch verfolgt? Warum ist das so? Schauen wir uns heute an. Und natürlich große Angst vor dem Flächenbrand. Wenn du guckst, welche politischen Systeme da beteiligt sind gerade, kann man auch Angst kriegen und überlegen, naja, kommt denn der dritte Weltkrieg, ja oder nein? Deswegen, diese Woche geht es um Antisemitismus, Israel-Kritik und den antichristlichen Geist dahinter zu erkennen. Nächste Woche biblische Umgang mit Hamas, mit Terror und mit Angst vor Verfolgung. Dann schauen wir uns an, wie kann man eigentlich beten in dieser Zeit. Und der letzte Sonntag, ein besonderes Schmankerl für dich. Die drei endzeitlichen Ziele Gottes. Es gibt viele Predigten darüber, sind wir in der Endzeit, ja oder nein? Du kannst die Zeichen hoch und runter beten. Aber die viel wichtige Frage ist, was hat Gott vor in der Endzeit? Also nicht, dass du Angst hast, dich verkriechst und eine Kommune gründest. So viel kann ich dir schon mal sagen. Er hat großartige Pläne, das schauen wir uns an am letzten Sonntag. Aber jetzt starten wir dort rein. Und die erste Frage, die wir biblisch stellen, was ist der biblische Grund hinter Antisemitismus? Was sagt die Bibel dazu und wie kann ich es verstehen? Antisemitismus in einem Satz zusammengefasst in der Geschichte geht so, dass immer wieder die Meinung aufkam und bis heute vertreten wird, die Juden sind schuld an dem Unheil in dieser Welt. Also in dem Fall sind es die Juden, die sind schuld daran, an allem, was im Nahosten passiert. Und sie sind schuld daran, dass Menschen getötet werden. Und diese Aussage, diese Lüge, dass durch Juden Unheil in diese Welt kommt, müssen wir uns heute mal in der Bibel angucken, was Gott darüber denkt. Vorher probieren wir Folgendes aus, um es ein bisschen empathischer zu machen, um Antisemitismus zu verstehen. Wir übertragen mal Antisemitismus, wenn das mit uns deutscher Bevölkerung passieren würde, wenn du deutscher Staatsbürger bist, wenn nicht, übertragst auf deine Nation. Also du bist deutscher Staatsbürger, wer von euch findet alles gut, was unsere Regierung macht? Keiner! Wie jetzt? Okay, jetzt nicht melden. Wer hat sie gewählt? Nicht melden. Okay, das würdest du sagen, ist ja No-Brainer. Also die haben eine gewisse Prozentzahl bekommen. Daran sieht man schon, dass nicht jeder diese Regierung gut findet. Und selbst die, die die Regierung gewählt haben, finden nicht alles gut, was die Regierung macht. Das ist eigentlich klar, oder? So, stell dir Folgendes vor. Die deutsche Regierung trifft eine Entscheidung. Du bist gerade in Kanada im Auslandssemester. Und weil deine Regierung eine Entscheidung kommt, kommt am nächsten Tag ein wütender Mob vor deine Tür, malt eine deutsche Fahne an deine Tür und sagt, du musst getötet werden. Du denkst dir, was? Sorry, ich bin nicht mal der Meinung, ich habe nicht mal für diese Regierung gestimmt, ich bin sogar dagegen, ich bin einfach nur deutscher Staatsbürger, scheißegal, du musst weg, du musst getötet werden. Und übrigens mit dir, das ganze deutsche Volk, Genozid. Müsst ihr denken, Jungs, Mädels, was ist los? Also ihr könnt ja meine Regierung gerne kritisieren, ich finde die auch oft kritisch, aber wieso wollt ihr mich jetzt töten? Merkst du, das macht weltlich gar keinen Sinn. Und jeder aufgeklärte Mensch sagen, ja, müssen wir jetzt differenzieren. Lass uns die Regierung kritisieren, aber nicht die Juden töten wollen. Oder? Wieso in der Geschichte sollen die ständig getötet werden? Und zwar nicht einer, sondern alle. Leute posten Sätze, das wäre so übertragen auf Deutschland, wie jene posten würde, wir wollen das deutsche Volk ins Meer drängen und alle ersäufen. Das posten Leute auf Social Media und fühlen sich als aufgeklärte Menschen. Jeder würde sagen, Junge, das ist Völkermord. Wie kommst du auf die Idee, dass es eine gute Idee ist, aber es ist political irgendwie cool? Also wenn du darüber nachdenkst, denkst du in der Metapher jetzt mal auf Deutschland übertragen, du würdest dich ungerecht behandelt fühlen und du würdest verstehen, warum folgende Zitat aus Focus Online, der Autor dir erklärt, verwechseln Sie nicht jüdische Bürger und den Staat Israel. Oder sind Sie mit allen Entscheidungen der Bundesrepublik einverstanden? Wenn Sie den Staat Israel als Organisation kritisieren möchten, ohne dabei antisemitisch zu werden, legen Sie Ihren Fokus auf Politik und Handlungen. Kritisieren Sie spezifische Politiken, Handlungen oder Entscheidungen der israelischen Regierung, anstatt pauschale Aussagen über Israel oder sein Volk zu machen. Sagen Sie meinetwegen, die israelische Regierung unterstützt aus meiner Sicht eine falsche Siedlungspolitik, falls Sie diese Politik gut genug kennen. Ich bin ein bisschen emotional, aber es ist auch okay. Verwenden Sie faktische und genaue Informationen. Jetzt wird es schon schwierig. Wir lieben ja unsere Tagesschau, ne? Aber unsere Tagesschau, ohne dass sich groß dafür entschuldigt hat, hat vor kurzem eine Meldung rausgegeben, wo sie gesagt hat, dass israelische Armee hat ein Krankenhaus beschossen. Dann kam später raus, die Hamas war. Es ist nur ein Beispiel, okay? Ich habe mich informiert. Wie denn? Du hast Tagesschau geguckt. Okay. Und das reicht dir? Weißt du noch, was Johannes Rau gesagt hat? Muss die Zeitung lesen und die Bibel lesen. Okay, dann heißt es weiter, verifizieren Sie Fakten und Quellen, machen Sie einen klaren Unterschied zwischen der Kritik an den Politikern der israelischen Regierung und dem jüdischen Volk insgesamt. Erkennen Sie an, dass nicht alle israelischen Bürger, No-Brainer, oder Jüdinnen oder Juden auf der ganzen Welt die Politik dieses Staates unterstützen. Ganz im Gegenteil, die letzten Monate waren Hunderttausende Menschen. Überleg dir mal, was in Deutschland passieren müssen, dass Hunderttausende Menschen auf die Straße gehen und gegen Olaf Scholz demonstrieren. Was müsste in Deutschland passieren? Das waren die letzten Monate. Okay, also, und schon gar nicht ist ein Jude dafür verantwortlich, was seine Regierung macht, oder? So, Jetzt wird's aber bizarr. In der ganzen Geschichte kommt dieser Link. Die Juden müssen getötet werden. Deswegen, wie kann ich unterscheiden? Erstens, ich muss mich informieren und Quellen überprüfen. Wir sind als Kirche seit vielen Jahren in der Region unterwegs und ich habe Freunde auf der palästinensischen und auf der Israel-Seite. Die meisten, die am Stammtisch in Deutschland reden, haben keinen einzigen Freund in der Region, aber können reden. Das finde ich schon mal sehr interessant. Als Israel Camp zum Beispiel sind wir im Westjordanland und machen hier eine Gebet- und Worship-Veranstaltung für das palästinensische Volk. Wir beten auf unserem Camp auf der palästinensischen Seite, nämlich wir haben einen Pass, wo wir auf beide Seiten reisen können, auf der Mauerseite hier für dieses Volk, palästinensische Volk, genauso wie wir für das israelische Volk beten. Okay, wir haben Freunde auf beiden Seiten und deswegen verstehe ich auch, dass es kompliziert ist. Informieren ist wichtig, deswegen mache ich die Metapher weiter. Du merkst schon aus der Sicht, wenn es dir als deutscher Bürger passieren würde, würdest du dich nicht nur ungerecht behandelt fühlen, sondern du würdest innerlich vor Ungerechtigkeit gar nicht wissen, wohin damit. Okay, das nächste Beispiel. Wir übertragen jetzt das Beispiel auf Österreich und Bayern. Österreich ist jetzt mal kurz der Gazastreifen. Liebe österreichische Mitbürger, ich liebe euch, ist eine Metapher. Und Bayern ist Israel. Du musst nur wissen, es wäre viel, viel näher. Also wir sind viel zu weit weg, aber es wäre viel, viel näher. Okay, jetzt stell dir vor, Österreich käme auf die Idee, eine islamisch-terroristische Vereinigung zu wählen und die würden einen islamischen Staat gründen. Das würde bedeuten, dass in Österreich das islamische Recht gilt und jeder, der es anders denkt, wird getötet oder wird verfolgt. Und sie haben das Ziel, dieses österreichische Gaza-Gebiet, alle Deutschen zu töten. Okay? Sie schreiben es überall hin. Liebes Deutschland, wir wollen euch alle töten. Das ist unser Ziel. Alle. Und dann kommt die UNO und sagt, könnt ihr mit denen verhandeln? Da würde Olaf sagen, wie denn? Die wollen uns töten. Wie soll ich denn mit jemandem verhandeln, der mich töten will. Okay, dann schießen sie ständig Raketen rüber, und zwar ständig. Wenn es hochkommt, 1000 auf einmal, aber sonst immer wieder. Wo schießen sie hin? Auf Militärbasen? Auf die amerikanische Armee, die bei uns ist? Nein, auf deine Wohnung. Nach München, in jedes Hochhaus rein. Hasenbergel, bum, bum, bum. Und zwar immer wieder. Mit welchem Ziel? Möglichst viele Deutsche zu töten. Okay? Dann kämen sie auf die Idee, wir kommen durch den Grenzzaun durch und hochgerechnet auf Deutschland würden sie 10.000 Menschen töten, vergewaltigen, foltern, verbrennen, Kinder enthaupten. Unfassbar schrecklich, okay? Dann gehen sie wieder zurück nach Österreich und sagen, jetzt kommt mal ihr Deutschen. Sie wissen, die deutsche Armee, wie in dem Beispiel, ist eine hochgerüstete Armee in Israel. Und die kommen jetzt mit Panzern rüber. Wie kämpft eine hochgerüstete Armee gegen Terroristen? Keiner weltweit kann dir das beantworten. Wie kämpfe ich denn gegen Terroristen, die das Ziel haben, dass nicht nur Zivilbevölkerung auf der jüdischen Seite stirbt, sondern dass so viel wie möglich der eigenen Bevölkerung getötet wird? Mit welchem Ziel? Dass weltweiter Judenhass zunimmt, weil du Bilder siehst, die auch oft stimmen, wo Frauen und Kinder und unschuldige Palästinenser von einer Armee getroffen werden. Aber keiner kann dir antworten, wie soll eine Armee gegen Terroristen kämpfen, die menschliche Schutzschilder nehmen und sagen, ich will so viele Tote, wie es geht, auf der österreichischen Seite in diesem Bild. Da würde ich sagen, wie sollen wir denn gegen die kämpfen? Wir könnten Flugblätter abwerfen. Gute Idee. Flugblätter, geht weg aus dem Süden Österreich. Flieht von dieser Seite. Wir werden reingehen. Und dann käme diese Hamas und wir sagen, nee, ihr bleibt hier. Warum? Wir wollen mehr Tote. Der Sohn eines Hamas-Gründers hat mal gesagt, der ist Christ geworden, ist raus aus der Hamas. Hat gesagt, solange die Hamas Israel mehr hasst, als sie seine eigenen Kinder liebt, wird es niemals Frieden geben. So, du merkst, jetzt aus deutscher Sicht hättest du jetzt ein Problem. Was machst du? Und da kannst du keine einfache Stammtischmeinung sagen. Ja, nicht angreifen. Und dann kommen die Raketen weiter rüber und werden weiter Deutsche getötet. Das deutsche Volk würde dich schon dann irgendwann als Politiker fragen, okay, du machst also nichts. Es ist kompliziert. Es ist total kompliziert. Und wenn ich nur die Zeitung lese, bin ich total verwirrt. Ich mache dir noch eine Gegenüberstellung. Israel ist die einzige Demokratie dort. Und die Hamas hat das Ziel, einen islamischen Staat zu leiten. Was heißt es? Vor kurzem, nach diesen Attentaten, gibt es eine weltweite christliche Organisation, die auch im Gazastreifen Christen hat, die dort Kinder- und Jugendarbeit machen. Das einzige Verbrechen von diesem Christen war, dass er mit Kindern und Jugendlichen Fußball spielt und versucht, sie vom Hass rauszuholen. Die Hamas hat ihm einfach die Kehle aufgeschlitzt und hat gesagt, im islamischen Staat, der es dort gibt, gibt es keine Leute, die zum Glauben an eine andere Religion aufrufen. So, das ist die Situation. Wenn ich in einer Demokratie jemanden vergewaltige, kommt das vor in einer Demokratie? Ja, kommt vor. Macht die israelische Armee auch Dinge, die schlecht sind? Klar, logisch. Also dann bist du naiv über Kriege. In jedem Krieg gibt es absolut schreckliche Dinge. Nur, hier werde ich vor Gericht gestellt, da werde ich gefeiert, wenn ich Zivilbevölkerung vergewaltige. Hier, wenn ich Zivilisten hinrichte, vor Gericht gestellt, gefeiert. Kinder entführen, vor Gericht gestellt, gefeiert. Menschen verbrennen, enthaupten, vor Gericht gestellt und gefeiert. So, jetzt lass uns das auf Österreich übertragen. Was soll jetzt deiner Meinung nach die deutsche Regierung tun? Dann sagen die Leute bei der Information, ja, aber die Siedlungen. Okay. Also als Christ kannst du noch weniger Stammtischmeinungen leisten als als Nicht-Christ, sage ich immer. Weil du musst wissen, es gibt keine einfachen Antworten. Ja, es gibt illegale Siedlungen, aber es gibt auch legale Siedlungen. Wusstest du das? Die haben einfach den Palästinensern für überteuertes Geld das Grundstück abgekauft und wohnen dort. Es gibt friedliche Koexistenz zwischen jüdischen Siedlern und Palästinensern. Und es gibt illegale Siedlungen. In der Vergangenheit hat wenn es vor einem israelischen Gericht beurteilt wurde, hat die Regierung diese Siedlung platt gemacht. Die jetzige Regierung ist sehr schwierig, das musst du wissen. Das ist ein Potpourri von sehr radikalen Kräften, wo man einfach nur beten kann, dass es eine andere Regierung gibt in diesem Land, weil die machen einfach oft die Augen zu. Deswegen, wenn du fragst, Versiedlung ist nicht einfach, es gibt Illegale und es gibt Legale. Und als Palästinenser kannst du klagen, stimmt, vor dem israelischen Gericht, aber du brauchst einen Passierschein durch die Grenze durch, den kriegst du oft ganz schwierig. Also haben wieder beide recht. Es ist komplex, was ich dir sagen will. Und deswegen wollen wir uns nicht nur informieren, sondern wir wollen differenzieren. Wie kann ich differenzieren? Meiner Meinung nach nur, wenn ich die Bibel aufschlage und Johannes Rau ernst nehme. Wenn ich die Bibel aufschlage, werde ich auf einmal verschiedene Hinweise kriegen über diese Gesamtsituation. Ich mache dir ein paar Beispiele. Das erste ist, Gott unterscheidet immer in der Bibel zwischen dem politischen Israel und dem geistlichen Israel. Das passiert aber fast nie. Das politische Israel ist ein Staat mit einer Regierung, die macht manches Gutes, vieles Komisches. Sie macht Fehler, wie alle Regierungen auch. Da brauchen wir nicht erst Olaf Scholz für gucken. Also es gibt einfach eine Regierung, das ist das politische Israel. Dort gibt es arabische Israelis, es gibt im Parlament arabische Parteien, jüdische Parteien. Das ist einfach ein Land. Und dann gibt es das geistliche Israel, das sind die Juden. Und Gott differenziert das. Und Gott, bei keinem Punkt, du kannst vorne in der Bibel anfangen und komplett durchlesen, und du wirst merken, dass Gott bei keinem Punkt unkritisch seinem Volk gegenüber ist. Nie! Oh, alles, was ihr macht, ist toll, Buchrichter. Oh, ihr macht alles so toll. Ich weiß gar nicht, was ich mit euch machen soll. Ich liebe euch so sehr. Ihr macht alles so toll. Nee! Gott sieht sein Volk nicht einseitig zionistisch worshipend. Ihr seid alles toll und alles gut. Nein! Der sagt, Jungs, Mädels, Sünde ist Sünde. Zerstörung ist Zerstörung. Wenn ihr nicht zu mir umkehrt, werdet ihr Zerstörung erleben. Und das ist die ganze Bibel. Das heißt, es ist vollkommen logisch, dass es keine einseitige Verherrlichung von einem Staat geben kann, wenn du die Bibel liest. Ganz im Gegenteil. Und übrigens, Gott sieht uns als Kirche noch kritischer. Weil wir haben den Heiligen Geist. Und wir haben das. Also wir haben keine Ausreden, gell? Okay. Du siehst, es ist ganz wichtig, es zu unterscheiden. Und auch zu unterscheiden, lass uns noch mal kurz reingehen. Es gibt so ein Lieblingszitat, gerade in Medien immer wieder. Israel ist ja ein Apartheid-Regime, sagen Leute. Das sagen vor allem junge Leute, wo ich mich nicht mehr frage, wissen die eigentlich, was Apartheid ist? Ich sage es dir kurze Definition. Das ist ein System, das Rassendiskriminierung und Rassenunterdrückung hervorbringt. Zum Beispiel in Südafrika war das lange so, wo Schwarze unterdrückt wurden von Weißen. So. Die israelische Demokratie ist kein Apartheid-Regime. Du kannst dich gerne damit beschäftigen. Aber lass uns kurz mal davon ausgehen, es wäre eins. Nur kurze Gedankenexperiment, okay? Lass uns davon ausgehen, es wäre ein Apartheid-Regime. Mit welcher Logik werden dann Juden angegriffen? Also Südafrika war auch ein Apartheid-Regime. Es war aber nicht so, dass wenn ein Flugzeug aus Südafrika in Russland gelandet ist, dass ein wütender Mob versucht hat, alle Passagiere zu töten, weil es ein Regime gab, das Apartheid befeuert hat. Es macht keinen Sinn. einfach Juden zu töten und dazu aufzurufen. Und das ist das Problem, dass die Leute in Deutschland nicht verstehen. Du darfst demonstrieren, du darfst für die palästinensische Seite sein, aber du darfst nicht zum Völkermord, egal gegen wen, öffentlich aufrufen. Das ist gegen das Grundgesetz. Und wenn du Schilder malst, die zum Völkermord, egal ob es Juden sind, irgendwo auf, wird die Polizei dich festnehmen. Und ich bin dankbar, dass wir so ein Grundgesetz haben. Darfst du für Rechte demonstrieren? Gerne. Darfst du für Palästina sein? Von mir aus. Aber das ist der entscheidende Unterschied. Deswegen gehen wir jetzt in die Geschichte des Antisemitismus rein, weil es ist ja nicht nur heute so, sondern du wirst merken, dass es durch die ganze Geschichte hindurch ein Phänomen ist. Die Juden bringen Unheil über die Welt. In arabischen Ländern ist das vollkommen normal. Der iranische Präsident hat erst vor kurzem gesagt, Israel ist ein Krebsgeschwür auf der Landkarte, das vernichtet werden muss. Okay? Jetzt gehen wir in die Geschichte rein. In unserem Land gibt es den modernen Antisemitismus, können wir lange drüber reden und wir alle sind davon betroffen. Es gibt aber auch vor einigen Jahrzehnten, und das Erschreckende ist, wir haben am 9. November haben wir 100 Jahre Jubiläum Hitlerputsch in dieser Stadt München und 85-jähriges Jubiläum von der ersten Synagoge, die gebrannt hat, in dieser Stadt München. Okay, und du fragst dich doch manchmal auch, wie kann das sein? Also wie kann meine Opa-Generation, Oma-Generation auf die Idee gekommen sein, ein System zu tolerieren, wo 6 Millionen Juden getötet wurden und wo eine größere Energie reingeflossen ist, Juden zu töten, als einen Krieg zu gewinnen? Was ist das für ein Spirit, der eine ganze Nation blind machen kann? Also da gehen wir nur ein bisschen zurück. Und die Diskussion ist immer gleich. Das Schlimme ist natürlich, dass wir Christen da drin oft beteiligt waren. Also Martin Luther hat eine leider sehr schwierige Aussage über die Juden gemacht. Er hat das Römerkapitel geliebt, aber nur 1 bis 8, 9 bis 11 fand er doof und ab Kapitel 12 fand er es wieder cool. Kannst mal nachlesen, warum wir in 3 Wochen über Kapitel 9 bis 11 predigen müssen. Er hat die Diskussion die Grundlage gegeben dafür, dass Synagogen brennen. Okay, wir gehen weiter zurück. Einfach mal eine Zeitgeschichte. Dann gibt's die Pogrome natürlich, verschiedene Pogrome gegen Juden, verschiedene Übergriffe, die Kreuzzüge, spanische Inquisition und so weiter. Dann kommt das Römische Reich, dann kommt das die Griechen, die Perser, die Babylonier, die Assyrer, die Ägypter. Und was wollten alle machen? Alle Juden töten! Genozid! Also wir sind gar nicht so ein modernes Phänomen. Wie kann das sein? Ohne Bibel, du merkst, macht keinen Sinn. Wir können noch einen Schritt zurückgehen. Wir können zurückgehen bis zu den Stammvätern Abraham, weil dort beginnt Antisemitismus in der Geschichte von Abraham. Warum Gott erwählt einen Mann und sagt, durch dich will ich alle Nationen segnen. Wie jetzt? Ich dachte, das Unheil kommt von den Juden. In der Bibel steht, 1. Mose, kurz gucken, 1. Mose, 12, 2 bis 3, ich werde durch dich alle Völker segnen. Wie, nicht alles Unheil kommt von Juden, sondern das Segen kommt von den Juden? Also das würde jetzt der Zeitung mal komplett widersprechen. Warum ist das so? Gott hat den Plan und sagt das zu Abraham und in diesem Moment beginnt Antisemitismus. Ismael gegen Isaak, die ganzen Kämpfe gehen los, immer mit dem Ziel, dass der Teufel den göttlichen Plan versteht und er die Bibel im Gegensatz zu uns Christen ernst nimmt. Wusstest du das? Also er hört, okay, Gott hat einen Plan mit dem jüdischen Volk. Er wird in diesem Setting des jüdischen Volkes sein Wort geben. Altes Testament und Neues Testament durch jüdische Autoren. Er wird nicht nur sein Wort geben in diesem Setting, wo er die Welt retten will, sondern er wird seinen Sohn schicken. Und der wird Jude sein. Und der ist übrigens auch in seinem Auferstehungsleib noch Jude. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Und die Bibel sagt uns, dass wir jüdische Feste in der Ewigkeit feiern werden. Wir werden ganz schön Kulturschock haben, glaube ich, eines Tages. Oder liest das Roots-Buch von Tobias Teich und dann hast du ihn nicht mehr. Also, das ist ja komplett das Gegenteil. Und der Teufel hat ab dem ersten Moment nur ein Ziel. Der Segen Gottes darf weder das jüdische Volk noch die Welt erreichen. Wir müssen alles dafür tun, dass das jüdische Volk getötet wird, bevor es das Alte Testament empfängt. Mist, nicht geschafft. Wir müssen alles dafür tun, das jüdische Volk zu töten, bevor Jesus Christus, Jeschua, auf diese Welt kommt. Warum? Der Retter muss verhindert werden. Mist, nicht geschafft. Wir müssen alles dafür tun, das israelische, das jüdische Volk zu töten, weil wenn das jüdische Volk umkehrt und sagt, komm, Messias, kommt, wird Jesus das zweite Mal wiederkommen. Wir müssen alles dafür tun, dass dieses Volk auf keinen Fall Jesus erkennt und auf keinen Fall umkehrt und auf keinen Fall sagt, komm Jesus, komm, weil dann war es das mit dem Teufel. Geistlich ist es vollkommen logisch, warum der Teufel durch alle Generationen jeden Juden hasst und töten will, auch wenn der nicht mal an Gott glaubt, weil er eine potenzielle Gefahr ist, dass Jesus Christus wiederkommt. Und deswegen ist hinter dem Antisemitismus ab der ersten Moment ein rebellischer Spirit. Rebellion gegen Gott. Warum? Der Mensch und wir alle wollen oft unsere Knie nicht beugen vor Gott. Wenn Gott sagt, ich habe mir ein Volk erwählt, darf er das? Darf Gott einfach sagen, ich nehme die Juden? Nein, finde ich blöd. Der soll die Amerikaner nehmen. Oder was? Wen? Die Deutschen. Wir wollen unsere Knie nicht beugen, vor allem Gott sagt, ich habe aber dieses Volk gewählt. Wir wollen unsere Knie nicht beugen, vor allem Gott, der sagt, ich gebe dir Gebote. Und die stehen hier drin. Wir wollen uns nicht beugen vor einem Gott, der sagt, ich habe Ideen für Sexualmoral und andere Themen. Wir wollen unsere Knie nicht beugen. Und deswegen haben wir auch die Gefahr, diesen rebellischen Spirit zu haben, der auch hinter dem Antisemitismus steht. Der gleiche Spirit sorgt dafür, dass wir unsere Knie nicht vor Jesus beugen wollen. Darf Gott sagen, dass Jesus der einzige Weg ist? Ja, darf er, ist Gott. Musst du es gut finden? Ne? Die Frage ist, vor wem beugst du deine Knie? Und der antisemitische Spirit ist genau das Gegenteil. Es ist ein rebellischer Spirit, genau das Gegenteil macht. Und deswegen möchte ich dir jetzt einen Gedanken weitergeben, was ich sonst eigentlich nie mache. Ich möchte dir was weitergeben, was in mir noch gar nicht fertig ist. Aber wenn ich Bibel lese und Zeitung lese, springt in mir immer wieder was an, weil die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Kräfte der Finsternis. Deswegen darfst du nach dem Teil, den ich jetzt bringe, einfach deine Small Group nutzen, um dich richtig kaputt zu diskutieren. Aber ich bitte dich eins, lies danach die Bibel und nicht nur die Zeitung. Okay, seid ihr bereit? Also es ist etwas, was in mir entsteht und ich noch nicht fertig greifen kann, aber es ist eine Frage. Warum haben rechtsextreme Gruppen und linksextreme Gruppen und alle möglichen linken Bewegungen von Umweltbewegungen über Quer-LGBTQ-Bewegung, über Black Lives Matters-Bewegung, über alle möglichen linken Gruppierungen und alle rechten Gruppierungen. Warum treffen die sich nur bei einer gemeinsamen Message? Antisemitismus. Wie geht das? Wie geht das? Also wenn wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, gibt es einen Spirit, gibt es den gleichen rebellischen Spirit, von dem ich gerade geredet habe, in diesen Bewegungen. Diese Bewegungen haben alle was Gutes, verstehen mich nicht falsch. Umweltschutz ist gut. Gegen Diskriminierung und Unterdrückung von Schwarzen und jedem Menschen aufzustehen, ist gut. Minderheiten zu schützen, ist gut. Aber dahinter kommt im Zuge der Toleranz etwas, was total intolerant ist. Wenn du nicht der Meinung bist, wie die Umwelt geschützt wird, musst du weggesperrt werden. Wenn du nicht die gleiche Minderheitsdefinition wie ich habe, musst du ins Gefängnis demnächst gehen in unserer Stadt. Wenn du nicht die gleiche Meinung hast, wer ist der Unterdrücker und wer ist der Unterdrückte, musst du weggesperrt werden. Und dahinter ist immer ein Ziel, nämlich nicht nur Judenverfolgung, sondern Christenverfolgung in der Geschichte, immer wieder. Weil mit den Juden beginnt's und dann kommen die Christen und dann zerstört's die ganze Nation. Ich glaube, dass es der gleiche Spirit ist. Er ist rebellisch und er will seine Knie nicht beugen. Es ist ein Naturschutz ohne den Schöpfer. Das ist eine Religion. Ich beuge meine Knie nicht vor dem Schöpfer, aber ich bete die Schöpfung an. Es ist der Schutz von Minderheiten, aber die Rebellion gegen zig Gebote, die hier drin stehen. Und sagen, vor diesem Gott beugen wir alle nicht unsere Knie und jeder, der diesen Gott anbetet, muss abgeschafft werden und durch Gesetze verboten werden. Wie gesagt, du musst dieser Meinung nicht sein, aber ich spüre den gleichen Spirit dahinter, hinter vielem Guten. Und das ist für mich die Logik, warum sie sich treffen im Antisemitismus. Leg dir mal ein Zitat vor, nochmal aus der Zeitung, wir sollen ja Zeitung und Bibel lesen. Warum drücken linke Künstler und Studenten einer Bewegung die Daumen, Hamas, die alles verachtet, wofür man links der Mitte steht? Warum hängen schwule Aktivisten die Flagge eines Landes aus dem Fenster, in dem sie keine 10 Minuten unbestartet überstehen würden? Würden sie ihre sexuelle Neigung offen zeigen? Ein Transvestit im Gazaland könnte wahrscheinlich keine 10 Meter gehen, ohne dass er ermordet würde. Von einer radikal-islamistischen Terrorzelle. Wie kann ich um alles in der Welt für so ein System sein? Es geht nur, weil die Bibel sagt, wir sind geistlich blind. Wir sind blind. Und wir alle sind in Gefahr, blind zu werden. Warum? Wir stopfen uns mit Medien zu, aber nicht mit der Bibel. Und deswegen möchte ich dir kurz Antwort geben. Neben dem rebellischen Spirit ist hinter den linken Bewegungen ein Weltbild und ein Menschenbild von Karl Marx. Ist vielleicht für dich logisch? Und im Weltbild von Karl Marx gibt es immer die Unterdrücker und die Unterdrückten. Und dazwischen gibt es nichts. Und irgendjemand definiert, wer ist wer. Ab dann wird aber nicht mehr differenziert. Also zum Beispiel, wenn Israel die Unterdrücker sind und Palästinenser die Unterdrückten, kann danach passieren, was will. Das ändert die Meinung nie wieder. Die Hamas kann morden, vergewaltigen, kann töten, die kann Menschen die Schutzschilder nehmen, die kann Milliarden Euro unserer Regierung missbrauchen, um ihr Bildungssystem in Israel aufzubauen. Nee, das ist klar, die sind Unterdrücker, die sind Unterdrückten, ich bleib bei meiner Meinung. Und das ist bei all diesen Bewegungen gleich. Und wenn du nicht da was hinterfragst, sagst, kann man das nicht differenzieren? Gibt es nicht was dazwischen? Nein, gibt nur das zwei. Und wenn du in ihrer Wahrnehmung der Unterdrücker bist, warum auch immer, dann musst du weg. Da musst du weggesperrt werden. Das ist das marxistische Weltbild. Und ich sage euch, ich will in einer Welt leben, die auf biblischen Werten aufgebaut ist, weil das ist Freiheit. Da darf jeder seinen Glauben frei wählen und jeder darf auch seinen Lebensstil frei wählen. Er muss vor Gott sich rechtfertigen. Und deswegen möchte ich einladen, es selber zu lesen, selber zu hinterfragen. Du kannst auch anderer Meinung sein, aber ich möchte schließen mit folgenden Gedanken. Und zwar, was die Bibel dazu sagt, dass wir alle den Reflex in uns haben, wir wollen beliebt sein. Stimmt's? Also ich will beliebt sein. Ich mag, wenn Leute es mögen, dass ich Pastor bin. Ich mag, dass meine Verwandtschaft es toll findet, wenn ich von Jesus erzähle. Ich mag, dass mein Boss applaudiert, dass ich Werte einbringe in meiner Firma. Ich mag beliebt sein. Weißt du, was in der Bibel steht? Ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Da steht nicht, dass du beliebt bist, wenn du Christ bist. Du bist nicht von dieser Welt, aber ich schicke dich in die Welt. Die Bibel sagt, sagt Jesus über sich selber, wenn ich verfolgt wurde, werdet ihr verfolgt werden. Also in meiner Bibel steht nicht, dass wir den Beliebtheitspreis gewinnen als Christen. Deswegen werden wir nächste Woche über Angst predigen müssen. Was würde passieren, wenn deine Arbeitsstelle ansatzweise die Meinung vertreten würdest, die ich heute vertrete? Du kriegst keinen Applaus. Was ist, wenn du im Gender eine andere Meinung bist? Kriegst keinen Applaus. Was ist, wenn du Sexualität eine andere Meinung bist, kriegst keinen Applaus. Was ist, wenn du gewisse Dinge in der Umweltbewegung kritisch siehst, kriegst keinen Applaus. Die Frage ist, von wem willst du Applaus in deinem Leben haben? Von den Menschen oder von Gott? Von wem willst du die Knie beugen? Von den Menschen oder von Gott? Deswegen sind diese Wake-up-Calls der jetzigen Zeit und dieser ganzen Serie die entscheidende Frage, vor wem beuge ich meine Knie? Von wem will ich Applaus? Das Interessante ist, dass Jesus in der Endzeitrede, Kapitel 24, Matthäus, sagt er, wir können von dem Feigenbaum lernen, von diesen Zeichen, die darauf hinweisen, dass die Endzeit kommt. Und es gibt viele Zeichen für die Endzeit. Ein Zeichen ist übrigens auch der weltweite, unfassbar aufblühende Antisemitismus. Und ein rebellisch-antichristlicher Spirit, der gegen alles geht, wo es um Gott, den Schöpfer, geht und um sein Wort. Und dann kommt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Deswegen habe ich eine Challenge für uns, liebe Church Family. Ich habe am Anfang gelesen, wir müssen die Zeitung und die Bibel lesen. Ich habe den Verdacht, dass wir viel mehr Medien konsumieren als das Wort Gottes. Das ist einfach ein Verdacht. Muss nicht sagen, wenn du sagst, ist ja gar nicht so, okay. Ich habe für mich einen Deal gemacht, der mir hilft. Ich habe gesagt, einen Tag die Woche faste ich Medien. Das heißt es für mich, an diesem Tag gehe ich auf keine Nachrichten-Apps, ich schaue keine Videos an, ich gehe nicht auf YouTube, ich gehe auf keine Art von medialer Konsumentensituation. Immer wenn ich mein Handy in die Hand nehme, als Reflex mal kurz die Sport-App aufmachen, mal kurz die Nachrichten aufmachen, mache ich nur die Bible-App auf. 24 Stunden. Einfach 24 Stunden. Was wäre, wenn du das machen würdest? Ein Tag von 7. Medienfasten. Und jedes Mal, wenn du Medien in die Hand nehmen würdest, die Bibel aufschlagen. Ich wette mit dir, dass dein komplettes Leben sich verändert. Warum? Wir müssen die Zeitung und die Bibel lesen. Es ist eine Einladung, es ist keine Anklage, weil das Schöne ist, dass in Gottes Gegenwart die Angst vertrieben wird und dass er uns eine Perspektive gibt, die nur er geben kann. Und deswegen möchte ich dich einladen an diesem Punkt, noch mit einer letzten Aussage zu schließen. Und zwar heißt es hier über die Endzeit. Sagt Jesus, wenn sich das alles erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Die Bibel sagt, wenn jetzt das passiert, was wir die nächsten 4 Wochen in der Predigtserie anschauen, dann seid nicht betrübt. Habt keine Angst, sondern seid zuversichtlich, weil Gott wirkt, weil er jetzt gerade handelt, weil er jetzt gerade dich benutzen will. Deswegen, die endzeitliche Situation ist keine Situation der Angst. Die meisten Predigten machen dir aber Angst. Die Endzeit ist eine Zeit des Glaubens. Auf einen Gott, der auf dem Thron sitzt, der alles vorhergesehen hat, der alles weiß, was passieren wird und in seinem Buch alles prophetisch vorhergesehen hat und souverän regiert und sagt, ich durchkreuze die Pläne der Völker. Ich bin souverän. Und ich möchte jetzt beten, dass Gott uns zeigt, was diese Predigt für uns bedeutet. Ich glaube, wir alle können, wenn wir wollen, Gott die Frage stellen, wo ist so ein rebellischer Geist in meinem Leben, in meinem Denken? Wo ist Antisemitismus vielleicht in meiner Familie? Weil Wahrheit ist kein Gefühl. Wahrheit ist keine Medien. Wahrheit ist eine Person. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und ich werde jetzt beten. Wenn du Jesus schon kennst, kannst du ihn neu einladen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du in meinem Leben bist und du allein bist die Wahrheit. Nicht, was ich denke. Nicht, was ich medial mir reingezogen habe, sondern du bist die Wahrheit. Wenn du Jesus nicht kennst, mach das Experiment, ihn einzuladen und sagen, Jesus, zeig du mir, wie du die Dinge siehst. Vater, ich danke dir, wo wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt an unser Herz klopfst. Heiliger Geist, zeig du uns auf, wo wir an dein Kreuz kommen dürfen heute. Wo diese rebellische Tendenz in uns ist. Wo wir unsere Knie nicht beugen wollen oder gerade können vor dir, dem König der Könige. Vor deinen Wegen. Wo wir in den Applaus der Menschen feststecken. Wo Antisemitismus vielleicht in unseren Familien ganz normal ist im Denken. Heiliger Geist, ich danke, dass du es aufdeckst. Dass du zu uns redest in der Stille, was diese Predigt für uns bedeutet. Ich binde den Geist der Angst über dir. Wenn du jetzt meine Stimme hörst, bete ich über dir aus. Den Geist der Angst binde ich über dir. Jesus Christus spricht dir zu. Du hast keinen Geist der Angst bekommen. Der gehört nicht zu dir, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Deswegen in Jesu Namen, Geist der Angst, verlasse diese Kirche. Heiliger Geist, du bist im Willkommen in unserem Leben, unseren Gedanken. Ich danke dir, dass du uns an die Hand nimmst. Dass du uns einen Hunger gibst, dich zu suchen, deine Bibel aufzuschlagen. Amen.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglicht. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.